Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß.
Hallo Axel.
Hallo Dirk.
Heute kommen wir zur dritten Episode unserer zweiten Staffel von Auf ins Ungewisse. Und das heutige Thema ist, gute Leute sind schwer zu finden. Und es bezieht sich nicht auf Menschen im Allgemeinen, sondern auf den Recruiting-Prozess. Und das ist ja ein Thema, mit dem viele Unternehmen zu kämpfen haben, dass es teilweise schwierig ist, die richtigen Bewerber für Stellen zu finden oder Bewerberinnen, dass das Gefühl da ist, es gibt vielleicht auch eine neue Generation von Bewerbern, wo mit denen man teilweise Schwierigkeiten hat, weil sie vielleicht einen anderen Zugang haben zu den Stellen oder auch zur Arbeit im Allgemeinen.
Wir schauen ja immer als erstes ganz automatisch mit der Brille der Improvisation auf die Fragen, die wir hier diskutieren, die Führungskräfte haben. Und ein ganz wichtiger Faktor ist das Thema oder das Improvisationsprinzip, sei persönlich. Das fällt mir immer wieder auf, wie oft das vorkommt und welche große Rolle das spielt. Und auch das ist in diesem Fall so, dass wir einfach, dass die menschliche Seite des Prozesses enorm wichtig ist. Und mein Eindruck ist, dass das manchmal versucht wird auszublenden, weil man vielleicht fälschlicherweise den Eindruck hat, dass das unprofessionell ist, da so drauf zu achten. Aber das ist natürlich Quatsch. Die Persönlichkeit auf beiden Seiten ist entscheidend für ein gutes Match, auch bei den Menschen, die Personalentscheidungen treffen. Also auch die müssen sich ihrer eigenen Persönlichkeit bewusst sein, weil die Personalentscheidungen eben davon beeinflusst werden. Wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich eben bessere Entscheidungen treffen. Gilt für alles. Wir sagen ja auch immer, ne, New Work needs Inner Work. Also man muss sich mit sich selber beschäftigen, um vernünftig arbeiten zu können. Und da ist dann ein Recruitment letztlich gar nicht so anders als jede andere menschliche Beziehung, beispielsweise auch eine romantische Paarbeziehung, die man vielleicht anbahnt. Klingt vielleicht erstmal etwas absurd, aber man kann das natürlich rein wirtschaftlich betrachten. Dann wird im Vergleich klar, ne, dann reden wir bei Paarbeziehungen eigentlich über Prostitution. Und letztlich ist es ein bisschen so, wenn ich sage, ich habe ein Problem, das will ich mit Geld lösen und da gebe ich jemandem Geld dafür, dass der dann irgendeine Leistung erbringt, ist natürlich ein Element von Arbeit, ganz klar. Aber eben nicht das Entscheidende, wenn man das Problem lösen will, wie findet man gute Leute? Und die Empfehlung, die ich da geben würde, ist die gleiche, die ich auch bei Partnerschaften geben würde. Es muss eben auch menschlich passen. Man sagt ja bei Partnerschaften, man muss sich riechen können. Das ist etwas, was man nicht auf dem Reißbrett machen kann. Das kann man nicht mit Algorithmen machen, wie im Online-Dating. Das sind alles hilfreiche Tools, Recruitment-Tools. Man kann über Employer-Branding nachdenken. Das kann alles gut und sinnvoll sein an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn es so einfach wäre, ne, Stichwort Online-Dating, dann gäbe es ja keine Singles mehr. Dann hätte der Algorithmus schon alle erfolgreich vermittelt, fertig. Und so läuft es ja weder in dem Bereich noch eben auch in einer Arbeitsbeziehung.
Ja, das ist richtig. Und das ist natürlich, also Online-Dating ist ein gutes Stichwort, finde ich. Weil wenn sozusagen das alles abgestimmt wird und auf einer rein sachlichen Ebene, das passt, das passt, das passt, das und das passt, und dann trifft man sich hinterher live und denkt so, was ist denn das hier? So funktioniert es ja auch nicht. Und ein bisschen so ähnlich sind ja teilweise die Bewerbungsprozesse und auch zum Beispiel die Bewerbungsgespräche, dass halt beide Seiten die gleichen Bücher gelesen haben und dann irgendwelche Phrasen abspulen. Und das ist wirklich reines Business-Theater. Was ist, wovor müssen sie uns bei sich warnen? Und dann antworte ich halt mit irgendwas, was so tut, als wenn es eine Schwäche wäre, wo ich aber genau weiß, eigentlich ist es eine Stärke. Und es ist aber alles im Prinzip wenig hilfreich, weil es geht ja, letztlich geht es ja darum, präsent und offen zu sein und auch wirklich, dass beide Seiten einfach offen beschreiben, ich ticke so und so Und hier bei uns ist es so und so, damit beide einfach dann wirklich feststellen können, okay, passt das? Also ist es möglicherweise ist eine Zusammenarbeit sinnvoll oder eben auch nicht?
Total. Und ich glaube, was diese Ehrlichkeit angeht, die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und neben der Improvisation nutzen wir ja auch gerne so den systemtheoretischen Blick. Und ich finde, der hilft auch in diesem Kontext, da einen sehr objektiven Blick auf die eigene Organisation zu werfen. Und ganz kurzer Exkurs sozusagen in die Theorie, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, hilft es, sich bewusst zu machen, dass aus der systemtheoretischen Perspektive in der Organisation der Mensch nicht Teil des Systems ist, sondern Teil der Umwelt. Ganz hart gesagt sind Mitarbeitende da sozusagen nur notwendige Zutaten, damit das System funktioniert. Es klingt immer erstmal wahnsinnig menschenfeindlich und kalt, aber wer uns kennt und uns schon länger hört oder mit uns gearbeitet hat, weiß, so sind wir nicht.
Und die Systemtheorie ist auch nicht so, weil im Prinzip geht es darum, auch dann nicht die irgendwelche Verantwortung auf einzelne Individuen abzuwälzen, sondern dass immer das System einfach auch sagen die konstruiert, wie es dann dazugeht in der Organisation.
Total. Und wenn man sich einfach vergegenwärtigt, also dieser Blick, den ich gerade skizziert habe, der hilft eben dabei zu sagen, das System ist erstmal so, wie es ist, unabhängig davon, welche Menschen sich gerade sozusagen an diesem System beteiligen. Weil dann weiß man, man kann das auch nicht gezielt verändern, dieses System, man kann nur Impulse geben. Was bedeutet das für das Gewinnen von großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Naja, also je besser ich mein eigenes System kenne, indem ich mit operiere, desto besser kann ich eben auch verstehen, warum bestimmte Menschen von diesem System angezogen werden und warum nicht, warum bestimmte Menschen sozusagen ihre Arbeit in dieses System investieren wollen, intrinsisch motiviert oder eben nicht. Mir ist als Beispiel eingefallen, wie so oft, wenn ich über Beispiele nachdenke, aus dem Fußball was, habe ich gedacht, wie damals Lukas Podolski zum FC Bayern München gegangen ist. Das hat ja nicht so wahnsinnig gut funktioniert und klar, im Nachhinein immer leicht zu beurteilen, aber es wäre, glaube ich, besser gewesen, sich zu vergegenwärtigen, was für ein System haben wir hier beim FC Bayern München und was funktioniert in diesem System, was passt dazu und was nicht. Und eine Persönlichkeit wie Lukas Podolski mit seiner Verbundenheit zum Lokalen, mit seiner menschlichen Seite, mit seiner oft manchmal vielleicht unbedarften Art und glaube ich, aus meiner Außenwahrnehmung auch eine Wärme und Nähe, die er braucht zu seinem Umfeld, passte da vielleicht einfach nicht so rein. Ich habe neulich noch einen Ausschnitt gesehen, der spielt jetzt bei Sapsche in der polnischen ersten Liga. Ich stelle mir Lukas Podolski als einen glücklicheren Menschen aktuell vor, als er das beim FC Bayern war. Auch wenn er wahrscheinlich deutlich weniger Geld verdient.
Das ist halt die Aufgabe auch des Systems oder der Führungskräfte im System, einfach das auch einzuschätzen und zu hinterfragen. Weil am Ende ist es ja dann meistens so, dass dann gesagt wird, ja, also keine Ahnung, Podolski ist halt nicht gut genug für den FC Bayern. Und dann wird es halt auf einzelne Menschen abgewälzt. Ne? Aber es ist einfach nur die Passung, die nicht funktioniert hat. Und deswegen ist es einfach gut, genau wie du gesagt hast, das eigene System zu kennen oder wenn man da blinde Flecken hat, dann sich jemanden dazu zu holen, der sozusagen die Eigenheiten des Systems benennen kann und identifizieren kann. Und das andere finde ich, was total wichtig ist, ist wirklich einfach nicht sich in diesen wolkigen Hochwertwörtern zu verlieren, zu sagen, ja, man muss teamfähig sein und man muss Visionen haben oder man muss kreativ sein, das sagt ja alles nichts aus, sondern es geht darum, was ist denn das, also teamfähig, was ist denn das für ein Team hier? Weil Teamfähigkeit ist ja nichts Allgemeines. Vielleicht bin ich in dem einen Team, bin ich teamfähig, in dem anderen Team bin ich nicht teamfähig. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern damit, ob das zusammenpasst. Was ja oft passiert, wenn ich so Ausschreibungen angucke, dann ist es immer so, irgendein Wunschbild eines Supermitarbeiters, einer Supermitarbeiterin, was das ist, eine DIN A4-Seite von ganz wahnsinnig tollen Skills, was man alles mitbringen soll. Ja, warum? Also es schreckt ja einfach die Bewerberin eher ab. Also ganz oft, wenn ich sowas lese, dann denke ich so, ja, wie viele Menschen mag dieses, also wie viele Menschen mögen so ein Profil tatsächlich haben? Also 3 auf der Welt? Und eine andere Herangehensweise, das aus einem Unternehmen, wo ich mal gearbeitet habe, fand ich erstmal ein bisschen befremdlich, aber letztlich dann ziemlich cool. Es war eine kreative Abteilung, eine Grafikabteilung. Da wurde halt vorausgesetzt, bestimmte Grafikprogramme, ist klar, muss man beherrschen. Und dann haben die sowas gefragt wie, was hörst du denn für Musik? Und es war ein echtes Kriterium, ja, weil erfährt man was übereinander. So, auf der anderen Seite erfährt der Bewerber, die Bewerberin auch, ach okay, also das ist hier eher, ne, das ist ein Kriterium offensichtlich, das sagt ja was über die Kultur aus. Würde man natürlich jetzt nicht in einen standardisierten Bewerbungsprozess, also bitte tragen Sie Ihre drei Lieblingsbands ein hier oder so, so funktioniert es dann auch wieder nicht.
Ja, also auch für alle, die zuhören, bitte jetzt nicht notieren, ich muss den Musikgeschmack abfragen, dann finde ich die richtigen Leute, wenn die den gleichen Musikgeschmack haben wie ich. Es muss halt eben relevant sein, im Sinne von, ich erfahre darüber etwas, wo wir genau über diese Passung, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, etwas herausfindet. Und in diesem Satz, gute Leute sind ja so schwer zu finden, da steckt eben ja ein bestimmtes Menschenbild dahinter, nämlich davon, dass ich ausgehe, es gibt gute Leute, die sind an sich gut. Und das impliziert aber ja, dass es eben auch schlechte Leute gibt. Und genau das, wie du es gesagt hast, eben in dem einen Team bin ich so und im anderen Team funktioniere ich nicht so. Und wir glauben eben auch nicht, dass es per se schlechte Leute gibt für irgendetwas. Wir glauben das nicht, weil wir jetzt irgendwie naive Berater, Optimisten-Gurus sind, die das Ganze von der Wolke herab betrachten, sondern eben wir glauben, dass genau auf diese Passgenauigkeit ankommt zwischen der Aufgabe, der Kultur und der jeweiligen intrinsischen Motivation und Persönlichkeit der Person, die diese Aufgabe übernehmen soll. Und als du das gerade eben erzählt hast mit dem Musikgeschmack, musste ich auch an diesen Satz denken, hire for attitude, train for skills. Mich hat da mal interessiert, irgendwann, wo kommt dieser Spruch eigentlich her? Wer hat den eigentlich geprägt, weil der so allgegenwärtig ist? Und bin da auf einen Artikel gestoßen, dass der eigentlich von jemandem kommt, einem Mann namens Herb Keller. Den kannte ich jetzt vorher nicht. Das war einer der Gründer von Southwest Airlines, also der Fluglinie aus den USA. Und dann habe ich noch einen ganz interessanten Fakt über den gefunden, nämlich, dass der damals, als er angefangen hat, seine Personalabteilung damit beauftragt hat, Leute einzustellen, die einen guten Sinn für Humor haben. Ja, also da ging es nicht um Musikgeschmack, aber da ging es um guten Sinn für Humor. Das fand ich sehr schön, dass gerade jemand, der einer Fluglinie vorsteht, sagt, ja klar, ne, weiß nicht, Pilot, Pilotin, die müssen gut fliegen können. Das ist sehr, sehr wichtig, aber die müssen auch irgendwie guten Sinn für Humor haben. Und letztlich steckt das ja auch da drin. Ne? Das ist diese Attitude, die gemeint ist. Die kann immer sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wonach man sucht und was dann eben auch gebraucht wird. Alle mögen diesen Spruch. Aber eben in Stellenausschreibungen passiert, wie du schon gesagt hast, oft das Gegenteil. Für mich ist so ein Paradebeispiel immer irgendwie, da werden bestimmte Studienerfahrungen vorausgesetzt. Aber oft hat man es mit Jobs zu tun und ich habe das selber schon aus Stellenausschreibungen, mit denen ich zu tun hatte, wirklich rausgestrichen, habe gesagt, das brauchen wir nicht. Wenn jemand kommt, der kein Studium hat, aber genau der Richtige ist für diese Position, dann will ich diese Person doch nicht aussortieren.
Ja, das ist, finde ich, auch nochmal ein gutes Stichwort. Genau der Richtige oder die Richtige für eine Position. Das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, dass meiner Meinung nach wird es auch immer wichtiger werden in Zukunft, weil das andere ist sozusagen eine mechanistische Sichtweise. Aber es werden ja viele Stellen, werden ja durch Roboter oder AI ersetzt werden. Aber zum Beispiel sowas wie, ist da eine persönliche Resonanz? Sind wir uns sympathisch? Können wir uns riechen? Stimmt die Chemie und so weiter? Und auch so kreative Skills oder zum Beispiel Improvisationsfähigkeit, das kann man halt nicht in standardisierten Fragebögen und auch nicht in irgendwelchen Zeugnissen abprüfen, sondern das mache ich halt im persönlichen Kontakt. Und es gibt halt dann zum Beispiel, Menschen, die einfach sehr lange in einem bestimmten Bereich arbeiten und die schon sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hatten, entwickeln ja ein Gespür dafür, welche Art von Mitarbeiterinnen bis jetzt da immer gut reingepasst haben. Das ist einfach dann ein Können. Manchmal kann man das nicht mehr begründen, sondern man weiß einfach nur, ja, das passt. Ich weiß, die Zeugnisse sind nicht so toll, aber ich weiß, das passt. Und in vielen Fällen stimmt das dann tatsächlich einfach. Ich kann natürlich andererseits auch ein Assessment Center machen. Dann kriege ich in der Regel halt Mitarbeiter, die gut in Assessment Centern aussehen. Mhm. Ob die dann auch in den Job reinpassen, ob sie vielleicht ein bisschen introvertierter sind und dann an manchen Stellen möglicherweise jetzt in einem Assessment Center unter Druck kommen und da nicht gut aussehen, hat nichts damit zu tun, ob die dann hinter in dem Job irgendwie gut aufgehoben sind und ins Team reinpassen oder so. Es ist halt schwierig abzubilden in so einem Rekrutierungsprozess und da gibt's manchmal einfach sowas wie, ich höre auf mein Bauchgefühl.
Absolut. Und als du gerade gesagt hast, je mehr Erfahrung man hat, desto besser wird man auch, wie in allen Sachen natürlich, aber und dann klappt das meistens. Da muss ich gerade spontan auch noch ein anderes Impro-Prinzip denken, nämlich scheitere und mach weiter. Mir ist selber oft genug passiert, dass ich Recruitment-Entscheidungen getroffen habe, die sich im Nachhinein als nicht geeignet rausgestellt haben. Aber auch da natürlich dann wichtig zu sagen, ja, gut, ist jetzt passiert. Da stehen wir jetzt. Wie gehen wir damit um? Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist einfach normal. Ich komme nochmal auf das Beispiel sozusagen romantischer Paarbeziehungen zurück. Auch die funktionieren ja nicht immer, egal wie viel Gedanken man sich da vorher gemacht hat und wie viel man auf Bauchgefühl und Algorithmen gehört hat oder welcher Mix man auch immer da angewendet hat. Das ist eben ja auch ein bisschen das Schöne in menschlicher Zusammenarbeit, dass man vorher nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Was können wir denn, Dirk, den Leuten so zum Abschluss vielleicht noch so als Fazit mitgeben, was man mitnehmen kann in die Praxis, wenn man halt gute Leute schwer finden will. Nein, wenn man gute Leute finden will.
Ja, ich finde das immer super, was du gerade gesagt hast, dieses ein bisschen den Druck rauszunehmen. Es muss perfekt passen, sonst ist alles verloren. Es ist halt nicht so. Also ich meine, wenn es nicht passt, dann ist der Arbeitsmarkt ja heute so, dass man sich dann einfach anders orientieren kann. Oder man guckt, okay, das ist ein super Mitarbeiter, aber nicht auf dieser Stelle. Und dann guckt man in der Organisation, okay, was, ne, man spricht mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, finden wir was anderes, wo es besser passt vielleicht. Und ich finde so grundsätzlich dieses einfach neugierig sein, offen sein, einfach wirklich, wirklich gucken, sich auf jemanden auch einlassen. Manchmal gibt es ja sowas, dass ganze Generationen, also so Generation Y oder so, die sind alle so und so. Erstmal stimmt das nicht und zweitens ist es, dann sind die halt so, ja gut, dann muss man halt damit umgehen. Da ist ja nichts falsch dran, es ist einfach nur anders, vielleicht als Generationen vorher. Und das ist auch okay.
Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, weil wir haben uns ja jetzt dann in dieser Folge naturgemäß wie immer sehr stark damit beschäftigt, wie die Perspektive von Führungskräften ist. Jetzt werden uns aber sicherlich auch Leute hören, die, wie du es am Anfang gesagt hast, auch mal auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Auch Führungskräfte sind ja Mitarbeiter. Ich frage anders. Machen wir es ein bisschen persönlicher. Das mögen wir ja gerne. Wir sind ja beide auch Väter. Jetzt sind unsere Kinder noch nicht im bewerbungsfähigen Alter. Aber das wird ja vielleicht irgendwann kommen. Was wäre denn dein wichtigster Rat, den du deinem Kind mitgeben würdest, wenn das Kind auf Jobsuche ist für das Thema, find den passenden Job für dich? Weil es sind ja nicht nur gute Leute schwer zu finden, manchmal sind ja auch gute Jobs schwer zu finden, gerade am Anfang.
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, so grundsätzlich würde ich sagen, also, und das ist, da wiederhole ich mich, hör einfach auf deine Intuition und vertrau drauf. Meine Erfahrung ist, dass ich schon relativ häufig in meinem Leben, da klang gerade irgendwas also gut oder ich habe das Gefühl, das wäre so super, wenn das klappen würde. Gleichzeitig weiß ich aber schon, dass das passt nicht. Aber ich gehe über meine eigene Intuition dann drüber weg und es hat nie funktioniert, wenn ich über meine Intuition weggegangen bin. Nimm dir Zeit, hör auf deine Intuition. Und dann probier es aus und wenn es nicht funktioniert, dann verändere es wieder. Das muss nicht für immer sein. Und dann frage ich natürlich auch nochmal zurück, wie würdest du das machen?
Ha, diesmal bin ich vorbereitet, weil ich mir die Frage ausgedacht habe. Aber tatsächlich schließt sich das auch wenig überraschend sehr gut an das an, was du gesagt hast. Ich würde dann nämlich noch ergänzen, hab keine Angst. Und das ist ja Teil der Improvisation. Einfach reingehen, machen, gucken, was passiert und weniger denken, was könnte Schlimmes passieren, weil das ja gerade am Anfang einer beruflichen Laufbahn, glaube ich, gerne passiert, dass man sich so sehr viele Sorgen macht, weil noch so ein bisschen die Erfahrung fehlt, dass auch mal was Schlimmes passiert und dann war es gar nicht so schlimm. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Angst ja ohnehin selten ein guter Ratgeber.
Ja, immer genau. Schlecht. Ja, und es gibt immer diesen finde ich, was, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber wenn das hier nicht funktioniert, stirbt dann jemand? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist es nicht so schlimm.
Wie, könnten wir gesagt haben. Vielleicht waren wir es.
Jetzt gerade habe ich es gesagt zumindest.
Ja, das stimmt. So, wie finde ich die Überleitung zum Schluss? Gesagt haben wir genug. So, das war die dritte Episode. Eine vierte kommt bestimmt. Wir freuen uns, wenn Sie uns da wieder zuhören. Bis dahin.
Bis dahin.
Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.